ARD.
Auch eine Lebensmittelvergiftung ist Kopfsache. Also auch damit bin ich da ein bisschen langsamer unterwegs, aber ich kann ja trotzdem weitermachen.
Ich glaube, es hatte jeder schon mal Magen-Darm. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also da wirst du doch einfach nur sterben. Keine Ahnung, gefühlt.
Jonas Deichmann läuft einfach ein bisschen langsamer.
So, du weißt, 120 Tage, baff, das ist vorbei. So, was mache ich dann? Genehmige ich mir einen schönen Urlaub?
Also als allererstes gibt es Käsespätzle und ein großes Radler.
Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
Servus zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Philipp, du sollst was sagen.
Okay, mit dem einzigen, dem unerreichten und dem für den Publikumspreis-Podcast nominierten Felix Neureuther.
Ehrlich? Sind wir das?
Tatsächlich, ja.
Um Gottes Willen.
Ja, Deutscher Podcastpreis, Publikums-Award, bester Newcomer. Und ihr könnt natürlich abstimmen. www.deutscher-podcastpreis, mein Gott, .de/pizza-pommes. Und weil es so wichtig und so schön ist, hier nochmal www.deutscher-podcastpreis.de/pizza-pommes. Die Seite ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ja, wenn ihr Bock habt, einfach mal abstimmen. Wir würden uns wirklich freuen. Und wenn wir gewinnen, dann dürft ihr euch natürlich auch eine Challenge ausdenken, die wir dann auf der Bühne machen. Versprochen. Dass ich dich küsse, hatte ich, glaube ich, eh schon mal angekündigt, Felix, oder?
Steht, ja, aber vielleicht ist das ja eine Challenge. Also gebt uns Challenges. Wir haben heute auch eine sehr schöne Challenge für einen Gast, der gleich kommen wird. Ich muss sagen, extremer geht's nicht.
Die Challenges oder der Typ? Die Challenges oder der Typ? Was geht nicht extremer?
Also den Typen zu toppen, muss man sagen, das ist schwierig, weil ich glaube, es gibt keinen extremeren Menschen wie diesen Menschen.
Das stimmt. Man weiß nicht, ob mehr Mensch oder mehr Maschine. Jonas Deichmann wird heute zu Gast sein. Extremsportler,
halt.
Abenteuer.
Ja. Wahrscheinlich diejenigen, die sich denken, hä, Jonas Deichmann? Sag mal kurz, was der jetzt bald vorhat. Der will einfach mal 120 Ironmans
in 120 Tagen absolvieren. Er will heute damit starten.
Bitte? Und was hat der schon mal gemacht?
Davor hat er ebenfalls einen Ironman-Weltrekord aufgestellt, indem er quasi einen Ironman um die Welt gemacht hat. Gibt da auch eine sehr spektakuläre Netflix-Dokumentation dazu. Das Limit bin nur ich. Wirklich empfehlenswert. Er ist quasi von München aus gestartet. Jetzt allerdings nicht mit abgeschlossenen Ironman, sondern erst hat er eine...
Dann ist es nix. Komm, wir reden da eh noch gleich drüber. Aber ja, der Typ, der ist unfassbar. Ohne Begleitfahrzeug, macht alles alleine.
Und Begleittruppe, ne? Also nicht nur Begleitfahrzeuge sind nicht dabei. Der hat auch ansonsten keine Support-Teams dabei. Der Typ ist ein Freak. Vielleicht mag er auch einfach Menschen nicht. Das müssen wir auch klären. Ja, und kann sich nur in diesen Extremsituationen selber spüren, fühlen. So eine leichte Tendenz habe ich. Und über all das und vieles mehr werden wir mit ihm sprechen. Aber wie heiß wir heute sind, merkst du das? Ja, wollte ich ja gerade sagen, bevor er gleich dazukommt, damit wir das nicht wie letzte Folge haben, wo viele Hörerinnen und Hörerinnen geschrieben haben, fallen euch keine Challenges mehr ein, warum habt ihr keine? Nee, hing einfach damit zusammen, weil wir einfach direkt hier Besuch hatten bei Pizza und Pommes.
Also, ich bin etwas überrascht worden.
Richtig. Meine Challenge an dich, lieber Felix, dadurch, dass der Typ so lange ja auch, also ein Ironman macht man ja nicht mal eben so in 2 Stunden 30 unterwegs ist pro Tag und immer auch alleine und Extremsituation. Mich würde wirklich interessieren, Stichwort extremer Typ, extreme Challenge, hat er schon mal irgendwo so richtig übertrieben seine Notdurft, schnell und einfach, komm, nützt nichts, ist nicht cool, zack in Graben, einmal Buchse runter, Buchse hoch und weiter geht's, oder wie löst man solche Probleme? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er mal eben kurz anhält und an einen Baum pinkelt.
Ja, natürlich. Was soll man sonst machen?
Ja, vielleicht lässt er ja laufen.
Also, aber wohin er groß macht?
Ja, auch.
Okay, ja gut. Ja, weil die Frage, die brannte mir sowieso schon auf den Lippen.
Weiß ich doch, ich kenne dich doch. Ich tue dir doch einen Gefallen mit der Challenge.
So, dadurch, lieber Philipp, dass der Typ so extrem ist, ja, also der wirklich, das ist ja, es ist Wahnsinn, was der macht. Du musst so tun, als ob das überhaupt nichts ist. Weißt du, weil du bist ja so ein extremer Typ.
Du bist so ein Sadist, ey.
Du bist so ein extremer Typ.
Ja.
Ja, du machst nur extreme Sachen. Und du musst sagen, so, wenn der sagt, so, ja, keine Ahnung, da bin ich dann da irgendwo durchgeschwommen, durch irgendein Meer oder ein Ozean. Und und da sind 85 Haifische um mich rumgeschwommen und du musst sagen, ja, das ist ja nichts. Da war ich ja, weißt du, hatte ich schon
das ist
mal
wieder krasser. Hart unangenehm, aber irgendwie lasse ich mir was einfallen. Ja, also ich selber werde mich nicht mit ihm vergleichen, weil das Extremste, was ich je gemacht habe, war Shia Le Bottrop und da brauche ich...
Kannst du ja sagen, ob er schon mal die Skihalle in Bottrop runtergefahren ist. Und wenn er sagt, nee, dann sagst du, boah, das war aber krass.
Okay. Ja, kriegen wir alles hin. Gleich wird er dazukommen. Das gibt uns die Gelegenheit, noch kurz auf ein anderes extremes Ereignis einzugehen. Und zwar ist heute Abend Champions League Halbfinal-Rückspiel. Wenn ihr diese Folge hier hört, dann haben die Dortmunder entweder schon ihr Finalticket gelöst oder nicht. Wissen Felix und ich noch nicht, weil wir an einem Montag aufzeichnen. Aber das Bayern-Spiel liegt noch vor uns. Und deshalb, lieber Felix, können wir darüber fachsimpeln und uns deinen Expertentipp hier schnell noch einholen.
Boah, ich würde es mir so wünschen. Ich würde es mir so wünschen, dass die Bayern weiterkommen. Ich würde es mir so sehr wünschen, auch dass hoffentlich Borussia Dortmund weiterkommt, weil so ein Finale wieder in Wembley,
ja, ja.
Bayern gegen Dortmund, und ich war in London beim Finale.
Same,
same. Und ich muss sagen, das war so Wahnsinn. Wirklich, London war nur rot und gelb.
Ja.
Und es war einfach nur schön. Wirklich, es wurde so ein Fest dort gefeiert. Es war mega. Und genau dieses Szenario würde ich mir gerne nochmal wünschen.
Aber wird schwer, ne? Also.
Ja, es wird sehr schwer. Weil, also Real zu Hause ist schon ein Brett. Und die sind halt so effektiv, gell? Also, die spielen jetzt, finde ich, nicht den allerschönsten Fußball, aber so gut. Und das, was die machen, machen die halt einfach so schlau.
Ja, ja, ist so. Definitiv also, zwei Chancen, vier Tore, das musst du auch erstmal irgendwie hinkriegen.
Ja, ist, dann hast du halt da so ein Genie da drinnen mit Toni Kroos und der halt so eine Souveränität und so alles richtig macht gefühlt.
Ich würde es mir auch wünschen, ich war auch da. Damals Jupp Heynckes, Shoutout gehen raus, hat mir noch kurz bevor der Original-Henkel-Pott ausgetauscht wird, also da ist die UEFA wirklich Siegerehrung, da darfst du den Originalen kurz haben und dann zack, kommt es direkt zum Duplikat, kurz vorher, hatte mir den echt noch in die Hand gedrückt. Und nicht, weil ich danach gefragt oder gebettelt habe, sondern weil er gesagt hat, ey Junge, hat mich in der Mixzone gesehen, komm mal her. Und ja, wenn wir den irgendwann nochmal zu einem Podcast überreden können, das wäre, glaube ich, das schon cool. Das
war Jupp Heynckes gewesen, deswegen war die Mannschaft auch so gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann schon mal sagen, Jonas Deichmann ist auf jeden Fall extrem zu spät. Extrem, nein, ist gemein. Noch hat er ein bisschen Zeit. Wer ist der extremste Bayern-Spieler? Wer ist deiner Meinung nach der krasseste Dude? Wer hat vor nichts Angst? Wer ist vielleicht auch ein bisschen verrückt?
Ab der heutigen Mannschaft? Oder
vielleicht
die von gerne. Heute, da kenne ich nicht so viele, muss ich sagen.
Okay.
Aber ich muss schon sagen, also Manuel Neuer, so, er liebt das Radlfahren und der macht auch wirklich gute Touren, ja, muss ich echt sagen.
Auch Skitouren, also der macht auch gute Skitouren.
Ja, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Und dass ich das völlig verstehe. Aber er macht es zumindest. Also er liebt halt den Sport und deswegen, ich finde das super. Ich glaube, jeder ist in seiner Art und Weise irgendwo extrem, wenn du in dem Leistungssport dich bewegen musst. Jeder muss extrem sein. Du kannst dich nicht auf einem normalen Level bewegen. Ich hatte mal eine Trainingsgruppe mit Axel und Zwindal und Bodie Miller im Sommer. Und der Axel war so der Vorzeigesportler, weißt du, immer alles korrekt und wirklich Profi durch und durch, richtig gut, wirklich Sensationstyp. Und auf der anderen Seite halt Bodie Miller, das andere Extrem. Und ich war dann so ein bisschen so dazwischen. Und dann haben wir in Neuseeland haben wir trainiert und dann hat es da geregnet und gestürmt. Und dann der Bodie, der hat gesagt, nee, der trainiert heute nicht. Axel und Zwindal hat gesagt, Felix, nee, ich trainiere schon, weil Training muss immer extrem sein, um sich im Extremen bewegen zu können. Und es muss extrem schlecht sein, es muss extrem gut sein. Also immer irgendwo im Extremen bewegen. Und das habe ich meine ganze Karriere nicht vergessen. Und da hat er hundertprozentig recht gehabt.
Du hattest mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt, dass du auch mal irgendwo quasi, korrigier mich, Beine nicht mehr gespürt hast und irgendwie trotzdem dich dann nochmal den Hang runtergeschmissen hast.
Ja, wie gesagt, du musst dich im Extremen bewegen. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn wir jetzt Jonas Deichmann zuschalten können.
Und da ist er dann auch tatsächlich leicht verspätet, nicht extrem, das wird ihm nicht gerecht, aber wir freuen uns jetzt, dass Jonas Deichmann da ist und Ehre wem Ehre gebührt, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben, über seinen Weltrekordversuch, wo wir ja gerade schon im Introducing drüber gesprochen haben, da fehlen die Zahlen, 5000 Kilometer gelaufen, 450 Kilometer geschwommen und 21.600 Kilometer mit dem Fahrrad, das waren die Distanzen, die Jonas, ich hoffe, ich habe sie richtig in etwa wiedergegeben, zurückgelegt hat. Meine allererste Frage ist da natürlich, denkt man sich, wenn man das gefinisht hat im Nachhinein, oh, hätten auch überall noch ein paar hundert Kilometer mehr drauf sein können oder sagst du, fix und fertig, kein Bock mehr?
Für mich ist immer das Ziel, bei so Projekten natürlich auch einfach anzukommen und da denke ich dann nicht, okay, jetzt hätte ich noch ein paar mehr machen können, sondern das Ziel war einmal Triathlon um die Welt und die Distanzen sollten halt im Verhältnis zu einer Ironman-Distanz stehen und dann bin ich angekommen und dann denke ich mir nicht, okay, jetzt könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Also auch bei meinem nächsten Projekt, das sind 120 Langdistanzen und dann ist aber auch fertig, da kommt dann nicht noch eine hinten dran, weil da ist dann auch die Frage, wo hört man dann auf?
Aber warum nicht noch eine hinten dran?
121 ist auch eine schöne Zahl.
Ja, aber 120, also der aktuelle Weltrekord sind 105. Und 120 ist schon ein bisschen mehr. Und,
warum dann nicht einfach nur 106?
Naja, ich habe ja 120 um die Welt gemacht. Also machen wir jetzt auch 120, aber das ist dann so meine Zahl. Dann habe ich zweimal 120 Langdistanzen gemacht, dann damit kann ich leben.
Jonas, du bewegst dich ja schon im absolut extremen Bereich. So, woher kommt deine Motivation, ehrlich gesagt, um sowas zu machen?
Also mir geht es um die Erlebnisse. Und zwar macht unglaublich Spaß, ein Ziel zu haben, was schwierig ist und was für mich persönlich Sinn ergibt. Und wenn es was ist, was noch keiner gemacht hat, dann kann ich der Erste sein, dass es auch mal ein super Grund ist zu tun und darauf hinzuarbeiten mit der Planung, mit dem Training, mit der Vorbereitung, das Projekt durchzuführen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Das gibt mir auch einen Sinn im Leben am Ende. Und am Ende sind es aber trotzdem die Erlebnisse, also der Weg dahin. Das sind all diese Begegnungen, die Momente, die Tiefpunkte, die Hochpunkte, die Emotionen, die man bei sowas hat. Und das sind die Erinnerungen, die ich mal mitnehme, wenn ich alt bin. Und genau die sammle ich und dafür mache ich das.
Aber sind es die Erlebnisse und die Begegnungen auch, also vor allem die Begegnungen, die du für dich selbst hast oder auch Begegnungen mit anderen?
Beides. Also es ist Begegnung mit anderen. Das war bei meinem, wir hatten eben Mexiko, Triathlon um die Welt, wo ich dann, wenn man läuft oder rennt, ständig nicht als Tourist wahrgenommen wird, sondern als Reisender und überall eingeladen wird. Und jetzt genauso 120 Langdistanzen in Rot, dem Triathlon-Mekka, da wird ja so viel drumherum passieren. Und diese Begegnungen mit Menschen, die geben mir extrem viel. Aber genauso schön sind auch Momente alleine. Also eine Nacht im Zelt in Sibirien ist wunderschön oder in der Wüste. Und genauso aber auch die Begegnungen mit mir zum Beispiel, wenn ich jetzt voll am Limit bin und meinen Körper kennenlernen und diese Tiefpunkte überkommen und mich da durchkämpfe und dann sind es unglaublich tolle Momente und tolle Erinnerungen.
Aber schau mal, Philipp, der ist jetzt in Rot, gell? Du 120 Tage. So, ist das alles geplant bei dir, wo du schläfst, 120 Tage lang? Oder sagst du so, okay, jetzt habe ich's und jetzt schaue ich mal, wo ich schlafen kann?
Ja, bisher waren alle meine Projekte immer unsupported. Das heißt, ich habe ja nicht gewusst, wo ich heute Abend schlafe. Und jetzt die 120 Mal die Challenge Rot ist natürlich komplett supported, anders ist so ein Projekt auch gar nicht zu schaffen. Das heißt, ich habe ein ganz tolles Team vor Ort. Mein Vater macht das Projektmanagement und kocht und unterstützt mich bei allem. Dann habe ich noch den Marc und den Martin vor Ort und da wird mir dann wirklich auch alles abgenommen. Ich habe also auch eine sehr viel Routine. Ich schlafe jeden Tag in einem Bett am selben Ort.
Philipp, was sagst du zu so einer Leistung? Was sagst du?
Also ich kenne Jonas ja, weil wir schon mal zusammen ein Interview hatten und ich bin damals auch völlig natürlich irgendwo impressed so zurückgeblieben. Gleichzeitig denkst du dir so, alles, was ich jemals gemacht habe oder an für mich sportlicher Großleistung getätigt habe, verblasst ja komplett. Aber gleichzeitig, so ehrlich will ich auch sein, schwingt da immer so dieses Gefühl mit, dass der Mann einfach auch komplett bekloppt ist. Jonas, sorry, ne, wir kennen uns, du wirst mir das nicht krumm nehmen. Ich glaube, du musst aber auch bekloppt dafür sein, um das auszustehen, um, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, mit sich selber, wenn Jonas seinen Körper kennenlernt und dort Grenzen verschiebt. Hast du auch, Felix, als Leistungssportler, als ehemaliger, du bist auch sicherlich schon mal über einen gewissen Punkt hinausgegangen. Ich noch nicht so oft in meinem Leben. Und das ist das, was mich interessiert. Warum muss es dieses Extreme sein? Das ist auch ein gewisses Schinden, glaube ich. Aber wie kann man seinem Körper das antun? Das ist der Punkt auf die Frage, Felix. Das ist der Punkt, der mich so völlig fassungslos zurücklässt. Wieso macht ein Mensch 120 Ironmans in Folge?
Ja, Jonas, sorry, aber ich glaube, dass die größte Hürde ist gar nicht der Körper, sondern die größte Hürde, die ist dein Kopf.
Das ist vollkommen richtig. Also ich sage auch immer, 95% bei so Projekten sind Kopfsache. Ich bin ja, es ist ein großer Unterschied zu dir, Felix, oder zum Hochleistungssport, wo man meistens auf einen sehr kurzen Zeitraum ans absolute Limit geht. Also es geht um Geschwindigkeit, es geht um extreme Belastungen, auch kurzzeitig auf dem Körper. Und ich bin immer im Grundlagenbereich unterwegs. Also das ist immer, das ist eine Dauerbelastung, aber ich habe nicht diese extremen Punkte. Wenn ich jetzt Intervalle fahren würde.
Muss man kurz erklären, Jonas, Grundlagenbereich, Puls bis, was ist es bei dir, 135, 140 ungefähr? Also höher geht man nicht darüber hinaus, was die Belastung betrifft.
Genau, sogar noch ein bisschen tiefer. Ich habe natürlich ein sehr, also Fettverbrennungsbereich ist bei mir sehr, sehr gut ausgeprägt. Ich bin tatsächlich mit 110er, 120er Puls unterwegs.
Was, 110, 120? Also bei mir, ja, war Grundlagenbereich so zwischen 130 und 140 ungefähr. Das war so mein Grundlagenbereich.
Also ich hab jetzt auch eine Leistungsdiagnostik gemacht und das ist tatsächlich, ich habe natürlich nicht die VO2 Max und diese kurzen Sprints, die ein Radprofi oder ein Skiprofi kann, das habe ich nicht. Aber dafür habe ich einen Motor, der über sehr, sehr lang, sehr, sehr effizient unterwegs ist.
Du kannst nicht nur eine Minute, sondern du kannst halt 12 Stunden.
Genau, ein kleines bisschen langsamer, aber dafür länger. Genau, und daher ist die Belastung, also man denkt immer, das ist mir jetzt bei den 120 Tagen, denken viele Leute, es mir dann nonstop, dass ich nonstop Schmerzen habe, es mir nonstop schlecht geht. Das wird nicht so sein. Es wird Momente geben und Tage geben, wo es mir auch sehr schlecht geht. Den Großteil der Zeit geht es mir aber wunderbar und ich habe einfach eine tolle Zeit.
Also jetzt erklär mal kurz die Distanzen nochmal, so eine Ironman-Distanz. Also wie lang schwimmst du? Wie viele Kilometer?
Ich springe jeden Morgen um 7 in den Rotsee und schwimme dann 3,8 Kilometer. Das dauert so knapp über eine Stunde. Dann gibt es ein kleines zweites Frühstück und dann steige ich aufs Fahrrad und radel 180 Kilometer. Da brauche ich so 5,5 Stunden für. Dann wechsle ich so auf etwa 2:30 aufs, ziehe ich die Laufschuhe an und renne dann noch einen Marathon, also 42 Kilometer in etwa 4 Stunden. Und mit der kleinen Essenspause bin ich dann um 19 Uhr in etwa fertig, also an den normalen Tagen. Dann habe ich nochmal ein großes Abendessen und an manchen Tagen noch ein Physio und dann schlafe ich und dann geht es am nächsten Tag wieder um 7 mit den Rotsee und dann bin ich am 5. September fertig.
Du hast eigentlich keine Zeit für dich. Du isst und du musst ja dann sofort schlafen. Das ist ja deine Regeneration. Also du, da ist jetzt nicht irgendwie mal kurz so mit, oh, du, wie ist das Wetter draußen?
Das ist richtig, das habe ich auch in der Vorbereitung gelernt. Das war so mein wichtigstes Learning, wie wichtig Effizienz ist bei so einem Projekt. Weil es auch drei Disziplinen sind. Ich darf jetzt nicht einfach mal eine halbe Stunde chillen in der Wechselzone, sondern ich muss wirklich den Tag auch schnell durchbringen. Ansonsten geht es auf Kosten der Regeneration.
Weißt du was, wir haben mal mit der Mannschaft, haben wir mal einen Triathlon gemacht. Und das war so witzig. Weil wir Skifahrer, also wir mögen gerne gefrorenes Wasser. Und ich kenne keinen Skifahrer oder sehr wenig, also nee, ich persönlich keinen, der ein guter Schwimmer ist. Und wir haben einen Triathlon gemacht und also wirklich sehr kurze Distanz. Ich glaube, das waren so 500 Meter Schwimmen. Radfahren waren ungefähr 40 oder 50 Kilometer. Und dann sind wir zum Schluss noch 5 Kilometer gelaufen oder irgendwie sowas. Ey, und wir Vollidioten sind halt alle dann Silbersteinspeicher, sind wir in das Wasser gesprungen und jeder hat angefangen zu kraulen. Hey, wir waren nicht viele, aber jeder hat ungefähr 85 Füße im Gesicht gehabt und 10 Ellbogen, weil jeder versucht hat, nur irgendwie vor dem anderen zu sein. Das Ganze ist 20 Meter gut gegangen mit Kraulen und danach ist jeder auf Brustschwimmen rübergegangen, weil es einfach keiner mehr gekonnt hat. Und wir haben für diese 500 Meter Schwimmen, ich glaube, wir haben da schon über eine Stunde gebraucht.
Jonas, mich würde interessieren, wenn du, sagen wir mal, bei der Hälfte angekommen bist, keine Ahnung. Das ist ja auch jeden Tag das Gleiche, diese Monotonie. Was denkst du? Wie motivierst du dich? Wir versuchen ja auch irgendwo immer die Transferleistung auf unsere Zuhörerinnen zu schaffen. Was kann ein Otto Normalo, ich quasi, ja, die repräsentiere ich, was können wir daraus lernen? Es geht mehr, als du denkst. Das sind immer so einfache, sehr platte Sprüche. Du bist dein eigenes Limit, bla bla bla. Ich will an den Kern. Hast du irgendeine Botschaft so, du musst einmal über diesen einen Punkt drüber und wenn du einmal drüber warst, dann weißt du erst, was alles möglich ist. Also nimm uns doch nochmal irgendwie mit, wie du morgens bei Ironman dann, weiß ich nicht, 91 Motivation findest.
Also was du gerade auch gesagt hast, man muss über diesen einen Punkt rüber und erst dann weißt du, was möglich ist. Das geht in die richtige Richtung. Ich würde es aber noch ein bisschen weitergehen, wie man sich an den Punkt bringt, dass man sowas überhaupt angeht und auch schaffen kann. Und in der Vergangenheit, ich habe es mir nicht einfach gemacht. Also ich habe ständig seit meiner Kindheit Herausforderungen gesucht. Und ich sage immer, mit jeder Herausforderung, mit jedem Tiefpunkt wird man auch stärker. Weil da entwickelt man, wie man mit Krisensituationen, wie man mit Rückschlägen umgeht. Also auf dem Sofa, da ist noch niemand zum Top-Athleten geworden. Und das gilt für alles im Leben, sondern man muss an seine Grenzen gehen. Man muss sich neuen Herausforderungen setzen. Und die Skills sind dann auf vieles übertragbar. Also das wird Felix auch wissen, warum so viele Leistungssportler auch nach der Karriere in anderen Berufen durchaus erfolgreich sind. Das, weil einfach der Mindset, da geht es jetzt gar nicht darum, also der beste Skifahrer zu sein, das hilft einem jetzt in der Karriere danach vielleicht nicht so sehr, aber der Mindset, den man dabei entwickelt, der hilft natürlich. Und das ist sowas, was man einfach über Jahre hinweg gemacht habe, mich Herausforderungen gestellt. Und wenn ich dann bei dem Projekt bin, also klar, ich arbeite mit Visualisierungen, ich bin auch bedingungsloser Optimist, also ich glaube einfach daran, felsenfest, dass es geht. Und dann hat es ganz viel damit zu tun, mit diesen kleinen Zielen. Also auf der einen Seite habe ich natürlich diese große Vision, ich visualisiere mir das auch, Tag 120 oder Tag 60, die Challenge Rot, das wird ja, wo ich auch mit den Profis starte, das ist ja auch ein absolutes Highlight. Aber im Tagesgeschäft, da geht es für mich um heute. Es geht auch um diese eine Disziplin. Ich muss jetzt hier 3,8 Kilometer schwimmen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kommt die nächste Disziplin und dann darf ich 180 Kilometer radeln und danach darf ich noch einen Marathon laufen. Aber das ist das, was mich jetzt interessiert. Und es ist, die meisten Leute denken wahrscheinlich, wenn ich jetzt 5 Ironman-Distanzen geschafft habe und mir tut alles weh und 115 kommen noch, dann denken die, das muss jetzt noch schlimmer werden. Aber es ist nicht so. Es muss nicht so sein. Der Körper kann sich anpassen an sehr, sehr viel. Und daran glaube ich fest. Das heißt, es hat ganz viel mit diesen kleinen Zielen zu tun.
Aber das ist doch eine schöne Botschaft eigentlich. Das ist ja auch das, was ich vom Leistungssport her kenne. Du brauchst auch prinzipiell im Leben, was auch eine Challenge ist für ehemalige Leistungssportler, dass diese Ziele oder dieses große Ziel auf einmal wegfällt, wenn das nicht mehr da ist. Und deswegen muss man sich, glaube ich, im Leben, und das habe ich auch gelernt und habe das dann auch so übertragen, du brauchst ein großes Ziel im Leben. Also normal war das als Leistungssportler für mich so dieser olympische Zyklus. Alle 4 Jahre ist das große Ziel und dann hast du kleine andere Ziele, die zu diesem großen Ziel hinführen. So. Wenn du jetzt das auf dein normales Leben übertragen willst, ist, oder so habe ich zumindest gemacht, ist ja jeder auch individuell anders. Für mich mein großes Ziel ist es, wenn ich irgendwann mal alt bin, dass ich zusammen mit meiner Familie oben auf dem Berg stehe und runterschauen kann und irgendwann, wenn ich mal hoffentlich sehr alt werde, im Bett liege und rumschaue und sage, hey, weißt du was, es ist alles gut, so wie es ist, ich kann gehen. Aber auf dieses Ziel oder dieses Ziel zu erreichen, das bedeutet wahnsinnig viel Arbeit. Wahnsinnig viel Arbeit. Und da musst du einfach diese kleinen Ziele schaffen, um an diesen Punkt zu kommen. Und wenn mich auch welche fragen, so wie motivierst du dich? Und das sind Ziele. Du brauchst Ziele im Leben. Ganz, ganz dringend. Das hast du so schön gesagt. Auf dem Sofa wirst du keine Ziele erreichen können. Gut, heute geht es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du einen Computer hast und weil die Digitalisierung vorangeschritten ist. Aber nichtsdestotrotz, du musst einfach versuchen zu machen. Und das finde ich so schön an dir, was du sagst. So, weißt du, du redest nicht drüber, sondern du machst. Viele Menschen reden über Dinge, sagen, was alles schlecht ist und bla bla bla, aber machen dann nichts dagegen. Und du gehst hin und du machst. Und du machst dann gleich das Extreme, ja, was ja auch wieder etwas Positives ist für dich selber.
Ja, es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also es passt wirklich perfekt. Auch gerade, was du gesagt hast, wenn du alt bist, möchtest du auf dem Berg stehen und heruntergucken und letztendlich sagen, schön war's, passt alles so. Und das ist auch genau der Punkt, Erlebnisse sammeln. Und ich habe noch eine andere schöne, sag ich mal, Vergleich zu oben auf dem Berg stehen. Und zwar sage ich auch immer, dass die schönen Momente, die sind noch schöner, wenn sie auch verdient sind. Also man weiß die tollen Emotionen, die tollen Momente auch viel mehr zu schätzen, wenn man dafür gekämpft hat. Und wenn man zum Beispiel einen Berg hochfährt mit der Gondel und mit dem Lift und dann oben steht, dann wird die Aussicht nicht so gut sein, wie wenn du mit deinen hochgewandert bist oder mit deinen Skiern eine Skitour hochgemacht hast. Dann ist die Aussicht von oben besser, weil sie verdient ist.
Hast du irgendwo recht, aber wenn jetzt da ein frisch verschneiter Hang ist, 1 Meter Tiefschnee und du stehst da oben und du darfst diesen Tiefschnee runterfahren und du denkst dir so, wow, und du weißt, okay, in 10 Minuten kann ich da nochmal runterfahren, ist auch schön.
Ja, außer Frage, also da spreche ich mit dem Profi-Skifahrer, aber wenn du hochgelaufen bist und dann diese eine einzige Abfahrt hast in diesem perfekten Schnee und du hast dafür 3 Stunden hart gekämpft und bist da und geschwitzt und bist da hochgelaufen, dann ist dieser eine Moment unvergesslich. Und genauso geht mir das auch, dass diese Emotionen, diese Momente, die ich bei so einem Projekt habe, die sind einfach noch schöner, weil ich weiß, es war nicht einfach.
Aber du machst jetzt da 120 Ironmans in 120 Tagen. So, du musst auf Toilette gehen. Wie läuft es ab? Klopfst du da an der Tür und sagst, Entschuldigung, aber dürfte ich mal Ihre Toilette benutzen? Oder wo machst du ihn? Hast du Hundebeutel dabei? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wartest du, bis du im Wasser bist? Oder was machst du?
Es ist jetzt in Deutschland, in Rot, wo es auch eine gewisse Infrastruktur hat und ist tatsächlich was, gerade auch in den ersten Tagen kann es ja passieren, dass der Magen sich anpasst an die Belastung. Und wir haben tatsächlich auch schon eine Liste mit allen öffentlichen Toiletten entlang der Strecke.
Okay, und wenn du woanders unterwegs bist, da in Mexiko oder so, wartest du da, bis da niemand unterwegs ist und dann sagst du, so, jetzt kann ich hier mal schön, oder?
Also das ist eine Frage vom Zeitmanagement, dass man einfach da ein bisschen vorausplant und auf die Toilette geht, wenn man jetzt gerade im Restaurant ist und ja.
Okay.
Das also war noch nie relativ, ein Problem.
Relativ unspektakulär eigentlich.
Ja.
Krass, ich dachte, dass du irgendwo mal, weil der Magen auch nicht mitmacht, ich habe in deiner Netflix-Doku gedacht, wovon ernährt er sich eigentlich überhaupt? Wirklich nur so Supermarkt-Snacks und so ein Scheiß und Dreck und dann macht er da solche Abenteuer. Ich dachte, dass du mal öfters Magen-Darm oder so auf der Strecke hast.
Also ich habe bei meinen Triathlon um die Welt natürlich meine Lebensmittelvergiftung gehabt. Auch bei meinen vorherigen Radabenteuern habe ich die gehabt. Das gehört einfach dazu, wenn man eine Weltreise macht und immer nur Straßenküche isst. Aber auch eine Lebensmittelvergiftung ist Kopfsache. Also auch damit bin ich da ein bisschen langsamer unterwegs, aber ich kann ja trotzdem weitermachen. Und jetzt bei dem Projekt in Rot wird es nicht passieren. Da habe ich einfach einen guten Support.
Aber ich glaube, es hatte jeder schon mal Magen-Darm. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also da wirst du doch einfach nur sterben.
keine Ahnung, gefühlt.
Jonas Deichmann läuft einfach ein bisschen langsamer.
Also ich bin tatsächlich schon mit Lebensmittelvergiftung durch die Sahara geradelt und auch durch Sibirien und bin auch in Mexiko einen Ultramarathon mit Lebensmittelvergiftung
geradelt. Das ist verrückt, das ist verrückt.
Ist auch verrückt, ist auch, glaube ich, nicht gesund, oder? Also sagen Leute so, ja, in der Vorbereitung, ja Jonas, mach mal lieber nur 100, reicht auch für den Weltrekord. Ah nee, sorry, 106, weil 120 ist auch vielleicht nicht so geil für den Körper.
Also zwischen 106 und 120 gibt es dann, glaube ich, keinen so großen Unterschied mehr. Ich habe tatsächlich bei diesem Projekt jetzt auch einen Arzt, der Bernd Langstein, überwacht mich. Und da geht es dann gerade darum, ich habe ja in der Vergangenheit bei meinen Projekten immer einen Puffer gehabt. Also wenn ich jetzt ein Land oder einen Kontinent so schnell wie möglich durchquere, dann mache ich jetzt vielleicht keinen Ruhetag. Aber ich kann ja trotzdem mal reduzieren und laufe dann statt 55 Kilometern nur 45 für zwei Tage. Das heißt, man gibt dem Körper zumindest so, und auch langsamer, das heißt, man gibt dem Körper zumindest so die Möglichkeit, sich ein bisschen zu erholen. Und dieses Mal wird es eine Langdistanz, komme was wolle. Und da ist dann gerade, wenn ich jetzt, also die größte Herausforderung bei dem Projekt für mich ist auch tatsächlich, nicht krank zu werden für 4 Monate. Weil bei einem Infekt eine Langdistanz ist dann halt wirklich eine Riesenbelastung. Und da habe ich dann auch einen Arzt, der einfach dann auch sagt, jetzt hast du ein zu hohes Risiko für Herzmuskelentzündungen oder was auch immer.
Felix, ich möchte, dass wenn du irgendwie vielleicht von heute an in anderthalb Monaten, 2 Monaten, keine Ahnung, mit der Miri so einen richtig entspannten Couchabend hast und ihr haut euch die Tüte Haribos, macht ihr eh nicht. Aber ich weiß nicht, wenn du irgendwo bist und denkst, gerade ist so richtig wasted time. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anzufangen habe. Dann möchte ich, dass du an Jonas Deichmann denkst, der dann gerade irgendwo in Rot aus dem Wasser steigt, auf dem Rad ist, für 4 Monate. Das ist ja auch nochmal, finde ich, so eine Komponente. Die Distanz für sich genommen, irre. Oft das hintereinander zu machen, aber dass du das ein Drittel des Jahres nonstop einen Ironman machst. Jonas, du bist bekloppt, oder? Ich habe das vorhin schon mal die Frage gestellt. Sei ehrlich, das hast du auch schon öfters gehört. Das hat dein Papa auch schon zu dir gesagt, oder?
Habe ich ab und an gehört, aber auf der einen muss auch sagen, das Leben wäre ziemlich langweilig, wenn es keine Verrückten und Bekloppten geben würde. Und bei vielen Dingen ist es einfach ein bisschen anders. Also ich sage auch, wenn man gar keinen Sport macht und sich nicht bewegt, ist es bekloppt, kann ich auch sagen. Also es ist einfach anders. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin damit glücklich. Ich lasse mich auch ärztlich öfters durchchecken und habe wirklich auch keinerlei Belastungserscheinungen. Also auch mein Physio sagt, du bist beweglich und deine Gelenke, das ist alles super, kannst weitermachen.
Felix, du hast mich vorhin während der Aufzeichnung irgendwann mal gefragt, was ich so denke. Zurück die Frage an einen ehemaligen Leistungssportler, an einen Top-Leistungssportler. Was denkst du von Jonas Deichmann?
Ja, er redet ja ganz normal und ist auch wirklich sehr sympathisch. Also so richtig bekloppt kommt er mir jetzt nicht vor. Aber es ist schon, es ist Wahnsinn, aber ich weiß genau, so worauf du raus willst, Jonas. Also was so diese Zufriedenheit gibt für einen selbst, wenn du das dann geschafft hast. Und du bewegst dich natürlich schon in einem Bereich, der extremer wahrscheinlich nicht mehr geht. Ich hätte so viele Fragen. Einfach schon alleine, wie du dich vorbereitest. Wie verhältst du dich jetzt gerade? Versuchst du wirklich noch total zu regenerieren und alle Kräfte zu bündeln? So wie hast du deinen Schlafrhythmus schon angepasst an dem, was du dann brauchst? Schläfst du jetzt schon seit Wochen auf der gleichen Matratze? Bist du schon so, wie du bald essen wirst? Einfach, dass sich dein Körper schon anpasst. Also schon alleine, wie bereitet man sich auf sowas vor? Und ich kenne ein paar Ironman-Athleten, Patrick Lange, Faris Al-Sultan damals noch. Ich kenne die alle persönlich. Und das, was ich mir denke, so alle, oder was die gesagt haben, der entscheidende Punkt ist nicht, wie viel Belastung du deinem Körper zumutest, auch in der Vorbereitung, sondern wie gut du regenerierst. Also, weißt du, das geht dann gar nicht. Du denkst so, wenn du einen Ironman machst, dass die am Tag 25 Stunden trainieren, so gefühlt, sondern das Entscheidende ist der Punkt der Regeneration. Wie ist das bei dir, Jonas? So jetzt auch in der Vorbereitung. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Trainierst du einfach dahin und sagst du, ich mache nur das, was mir gut tut? Oder ist da wirklich so ein komplett expliziter Plan dahinter?
Ich habe keinen Trainingsplan wie jetzt ein Profi. Ich habe mir natürlich auch schon viel von den Profis abgeschaut, aber ich trainiere ganz andere Umfänge. Also ich trainiere etwa doppelt so viel wie ein Profi. Ich komme auf so 40 bis 50 Trainingsstunden pro Woche.
Warte mal, 40 bis 50 Trainingsstunden pro Woche. Das ist schon Brett.
Also ich brauche einfach diese Ausdauer und muss aber den Körper an die...
40 bis 50 Trainingsstunden pro Woche.
Genau. Aber ohne oder ganz wenig Intervalle. Also immer schön im Grundlagenbereich und alle...
Philipp, wie viel arbeitest du? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Ich würde jetzt mal sagen 50 plus X.
Ja, aber schau mal, 40 bis 50, der trainiert so viel wie du.
Ja,
sitzt. In der Bank sitzt.
Was soll ich sagen? Es ist gut, dass du das in Relation nochmal bringst. Aber was soll ich sagen? Selbst bei mir wird es ja manchmal schwierig mit Privatleben. Ich weiß gar nicht, wie das, Jonas, so eine Partnerin ist schwierig, oder? Mit so einem Extrem-Hobby.
Also am Ende ist es ja auch mein Job. Deshalb, ich mache halt aber einen anderen Job und mache den 40 bis 50 Stunden die Woche. Ich habe das große Glück, dass bei mir meine ganze Familie, Freunde, Partnerinnen, die sind auch alles Sportler und Abenteurer und machen dann auch mit. Zumindest jetzt nicht die ganze Zeit, aber teilweise. Und ich habe jetzt von Januar, ich habe die so drei Monate 40 bis 50 Stunden die Woche trainiert und habe dann vor etwa 4 Wochen einmal noch so einen Test gemacht, wo ich 70, 80, 90 und 100% von der Langdistanz gemacht habe, um einfach den Körper mal darauf vorzubereiten, was kommt. Und danach habe ich dann ein bisschen runtergefahren. Also ich habe jetzt die letzten 4 Wochen, ich würde sagen, so etwa 25 bis 30 Stunden die Woche trainiert. Und jetzt bin ich gerade im Tapering. Also jetzt diese Woche, heute gehe ich zum Beispiel 12 Kilometer joggen, einmal um den See und dann noch so 20 Minuten schwimmen.
Das ist ja lächerlich.
So richtig nochmal Erholung. Das
ist ja nix. Jetzt pass mal auf, warte mal, wie viel habe ich trainiert? Ich habe im Sommer, wir hatten in der Früh im Kraftraum immer so eine Trainingseinheit, 3 Stunden und am Nachmittag nochmal so 1,5 Stunden. Das sind dann ungefähr so 4-5 Stunden Training am Tag. Das 5-mal die Woche sind ungefähr so zwischen 20 und 25 Stunden. Und dann am Wochenende nochmal eine lange Ausdauereinheit. Eine lange Ausdauereinheit war bei uns 3 Stunden. Ich sage mal so, definitiv weit unter 30 Stunden. Und das aber nur über einen relativ kurzen Zeitraum. Aber
ja, bekloppt halt. Ich glaube, ich bleibe bei bekloppt. Aber Jonas hat ja so schön gesagt, in seiner Welt bin ich bekloppt als jemand, der nicht mal momentan 10 Kilometer wahrscheinlich in seiner aktuellen körperlichen Verfassung schaffen würde. Felix, würdest du, wenn es jetzt heißt, zack, Sportklamotten an, ein 10er laufen? Klar würdest du es hinkriegen, aber du würdest dich quälen müssen?
Ja, würde ich. Es war jetzt erst auch Wings for Life World Run. Ich habe da die letzten Jahre mitgemacht, dieses Jahr leider nicht, weil mein Neffe Kommunion hatte. Aber ich bin da dann schon so 25 Kilometer bin ich gelaufen. Aber ich muss sagen, danach hat mir alles wehgetan. Meine Knie, mein Rücken und die sind halt auch schon vorbelastet, muss man auch dazu sagen. Aber ey, ich habe 2 Wochen gebraucht, mich zu regenerieren.
2 kurze Sachen noch, Jonas, weil die auch... Felix hatte es auch einmal kurz angerissen schon und ich finde es auch super spannend und vielleicht auch da wieder, ich habe einige Freunde, die sind machen bei der Challenge rot mit, halt einmal nur. Und die
solche Pfeifen, ey, was ist mit denen los eigentlich? Die haben ja gar nichts drauf.
Und die interessierten sich tatsächlich vor allem auch immer für diese Ernährungsthemen und Felix hatte es bei seinem ganzen Blumenstrauß an geilen Fragen auch mal drin gehabt. Was isst du vorher? So ein schönes Porridge, eine Banane oder 10.000 Kalorien musst du ja auch erstmal irgendwie am Tag schaffen, durchzupeitschen, das, was, so Drinks oder so Ersatzmahlzeiten oder was nimmst du da zu dir?
Also es ist absolut auch ein Esswettbewerb, um auf die 10.000 Kalorien zu kommen jeden Tag. Ich starte morgens die meisten Tage mit einem Porridge und habe dann bei der Schwimmstrecke, das ist ja knapp über 1 Stunde, da habe ich dann so 90 Gramm Kohlenhydrat-Drink, weil man kann, das 90 Gramm kann man relativ problemlos aufnehmen. Und dass man da auch keine Probleme bekommt. Und dann gibt es ein zweites Frühstück. Das ist Porridge oder Omelette. Und dann werde ich auf dem Fahrrad so eine Mischung haben aus Riegeln und Gels und auch Kohlenhydratdrinks, aber auch feste Nahrung, also auch Bananen, so kleine Reiskuchen. Und ich mache eine Mittagspause, da gibt es dann Pasta. Und ich werde auf dem Fahrrad essen natürlich. Und bei der Laufstrecke geht es dann wieder, weil der Magen beim Schwimmen und Laufen ein bisschen anfälliger ist. geht's beim Laufen dann wieder auf Gels und Reiskuchen und wieder so Kohlenhydrat trinken. Und abends dann richtig Pasta und solche Sachen.
Tja, guten Appetit. Das klingt alles ganz, ganz fantastisch.
Du musst erst mal 10.000 Kalorien schaffen zu essen.
Ja, ich weiß, sagt er ja, ist ja auch ein Esswettbewerb, aber ohne Astronautennahrung geht's vermutlich nicht. Jonas, hast du jemals, ich frage das jetzt einfach mal so direkt frei raus, geweint, geschrien, Gott, deinen persönlichen Gott angeschrien, warum mache ich das? Also hattest du den absoluten Tiefpunkt mal irgendwo, wo du selber vielleicht nicht für möglich gehalten hättest, da wieder rauszukommen? Ich frage das deshalb so ein bisschen, weil das, was für dich vielleicht 120 Tage am Stück ein Ironman ist, ist für andere Menschen der Verlust von einem ganz geliebten Menschen, keine Ahnung, und die müssen da auch irgendwie wieder rauskommen. Hattest du einen Tiefpunkt, den du nicht für möglich gehalten hättest?
Also den Punkt, wo ich als Aufgeben gedacht habe oder das, was ich da mache, hinterfragt habe, den habe ich nie gehabt. Ich weiß, warum ich das tue, und ich weiß auch, es geht irgendwie immer weiter. Dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. Und dann geht noch einer. Also es ist wie, was mit Felix auch vorhin, wo wir es davon hatten, sich aufs Tagesgeschäft zu konzentrieren. Also sich nicht davon zu entmutigen lassen, was noch alles vor einem steht. Und man ist noch so weit davon entfernt, sondern dass man einfach schaut, ja, es geht um heute. Und heute gebe ich heute stehe ich auf, um meine Bestleistung zu geben. Und morgen ist ein neuer Tag. Der für mich schwierigste Moment bei allen meinen Abenteuern, der war tatsächlich, es war nicht körperlich, sondern das war die Pandemie. Ich bin ja während der Pandemie mit dem Triathlon einmal rund um die Welt, und da gab es Schneestürme und andere Sachen, aber die wirkliche Herausforderung für mich waren Grenzschließungen. Und ich bin auch einmal in der Türkei dann festgesteckt, weil alle Grenzen östlicher Türkei, die waren zu. Ich habe dann mein Visum nicht bekommen. Und es war dann einfach nicht mehr unter meiner Kontrolle, sondern es war, wenn die Grenzen zu sind und ich kein Visum bekomme, dann kann ich nicht weitermachen. Und auch da einfach, ja, einmal fluchen und dann aber abhaken. Also man muss auch loslassen können. Und jetzt nicht darüber jammern, was für ein Pech man jetzt hat, sondern so ist es, so ist die Situation, und was kann ich machen, um meinem großen Ziel ein bisschen näher zu kommen? Und ich habe dann tatsächlich für 7 Wochen jeden kontaktiert, der irgendwas mit Russland zu tun hatte, also es war vor dem Krieg, aber halt während der Pandemie, und habe dann nach 7 Wochen ein Sportvisum und auch eine Sondereinreisegenehmigung bekommen. Aber das war für mich die mit Abstand schwerste Zeit.
Machst du dir jetzt schon Gedanken so über die Zeit danach? Also nach den 120 Tagen?
Ja, ich habe natürlich schon auch einen Plan, was danach kommt. Also es ist ja durchaus auch...
Ich sage auch unmittelbar danach, meine ich.
Ja, also...
So, du weißt, 120 Tage, baff, das ist vorbei. So, was mache ich dann? Genehmige ich mir einen schönen Urlaub? Mache ich vielleicht einen Ironman?
Also als allererstes gibt's Käsespätzle und ein großes Radler, und dann beginnt für mich auch direkt danach erstmal Medientermine und Vorträge. Also ich habe gar nicht die Zeit danach so richtig runterzukommen. Ich bin aber habe meine Highlights. Nämlich bin ich dann an Weihnachten 3 Wochen auf zum Surfen und Radeln auf Sri Lanka. Und ab Januar bin ich dann 4 Monate mit dem Campervan unterwegs nach Spanien und Portugal, und wollte da so einen Campervan, da ist dann Surfbrett und Fahrrad und Trailrunning-Schuhe und so Sachen drinne, und mache dann 4 Monate ein bisschen Vanlife in Spanien und Portugal. Und das Interessante auf meine Frage geht vielleicht auch in die Richtung, weil das ist immer die Frage, wenn man so ein, das Projekt war ja jetzt auch mit der Vorbereitung, ist ja schon für ein paar Monate mein Leben, und dann jetzt 4 Monate, wo ich für nichts anderes Zeit habe. Also es ist praktisch ein Jahr lang mein Leben, 7 Tage die Woche. Und dann ist es geschafft, und was macht man jetzt? Also es ist ähnlich wie die Situation wahrscheinlich nach Olympia, wo dann der Weltcup und die WM, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie Olympia. Und das ist immer dann bei mir ist es auch, wie ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Und für mich ist es so wichtig, dass ich bereits, bevor ich ankomme, bevor ich mein Projekt zu Ende habe, da habe ich schon ein nächstes großes Ziel im Kopf. Und das muss nicht sein, dass das jetzt sofort losgeht. Ich bin dann auch froh, jetzt manchmal ein paar Monate ein bisschen lockerer. Aber ich weiß, der Moment kommt, wo ich wieder bereit bin, und dann kann ich aufs Nächste mich vorbereiten.
Krasser Widerspruch. Sorry, Freunde. Krasser Widerspruch zu all dem, was du dir in der ganzen Folge gesagt hast. Der nächste Schritt, es zählt nur der nächste Schritt. Jetzt kommt das. Jetzt bin ich auf dem Rad. Jetzt laufe ich. Und dann sagst du, ich muss danach hier schon den großen Lebensplan.
Nee, Philipp, haben. Das ist was anderes. Das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern du bist ja da in dem Moment, weißt du, wo du sagst, der nächste Schritt zählt. Aber es geht ja dann wiederum, danach weiter. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch sowas zu haben, weil sonst, wenn du so ein großes Projekt angehst und wenn du das geschafft hast, danach Medientermine und so weiter, dass du dann nicht in ein Loch fällst, sondern dass es dann weitergeht. Weil wenn du dich so extrem bewegst, brauchst du so etwas. Weil sonst ich glaube, du fällst in ein Loch ein.
Bist du in ein Loch gefallen, Felix?
Ich sag, wenn ein Highlight im Jahr da war, egal ob WM, Olympia oder speziell auch bei uns immer der Januar, der war extrem intensiv, weil so viele Klassiker, da fällst du in ein Loch, ja. Definitiv. Und dann musst du dich wieder dort rausarbeiten. Ganz viele werden auch zum Beispiel, werden dann auf einmal krank, weil einfach so dieser ganze Druck abfällt, ja, von einem. Und dann so der Körper, der sendet dann schon seine Zeichen. Aber es muss dann, also du, deswegen, ich verstehe es total, was der Jonas sagt, also dass du dann einen Plan hast, wie es dann weitergeht, dass dann schon das nächste Ziel da ist, hundertprozentig.
Also es gibt ganz viele, nicht nur Profisportler, auch Leute, die eine Weltreise gemacht haben, die danach teilweise auch Depressionen haben, weil diese Fallhöhe von einer Lebensaufgabe zu haben, die Emotionen einfach extrem hoch ist. Und ich bin der Meinung, dass man das abfangen kann, indem man ein neues Ziel hat. Und es ist eben dieses Zusammenspiel, so eine große Vision und einen Plan zu haben, das ist für mich kein Widerspruch mit den kleinen Zielen im Tagesgeschäft, sondern es ist einfach, ich arbeite auf ein großes Ziel hin, das ist auch präsent, das ist für mich eine Vision, das ist positiv, aber im Tagesgeschäft, meine Energie, die ist auf heute gerichtet, heute möchte ich meine Bestleistung bringen und das ist, was zählt und so kommt mein kleinen Schritten dem Großen einfach entgegen.
Schöner Schlusssatz. Habt ihr Bock auf Wer wird Millionär? Und Jonas ist dein Joker.
Sehr gerne. Felix? Jonas, ich brauche dich. Wir haben immer so ein Wer wird Millionär-Ding am Laufen.
Das pack mal.
Und ich brauche dich. Okay. Hau raus, lieber Philipp.
Drei von drei ist wieder das Ziel. Okay, ihr beiden. Wie lang hat der langsamste Marathon der Welt gedauert?
Oh, das ist eine witzige Frage.
Waren das A, 14 Stunden und 15 Minuten?
Der langsamste?
Der langsamste, ja.
Also wie meinst du der langsamste? Der am langsamsten gebraucht hat oder der die schnellste Zeit hatte als langsamster?
Ich interpretiere die Frage so, wie lange eine Person gebraucht hat, ihn zu finishen.
Okay, 14 Stunden ist zu wenig.
Und 15 Minuten, 9 Monate, 18 Tage, 6 Stunden, 24 Jahre, 11 Monate und 76 Tage oder 54 Jahre, 8 Monate und 6 Tage.
Ich würde fast auf C gehen. Was meinst du, Jonas? Ich muss dich für einen anderen Joker. Ich glaube, ich brauche dich nochmal an. Ich sag C.
24 Jahre?
24 Jahre hat der Typ gebraucht, oder?
Also du hast auf jeden Fall schon mal das richtige Näschen gehabt, dass da irgendwas ganz Beklopptes gewesen sein muss, weil kein Mensch braucht 24 Jahre, nicht mal ich. Aber es waren sogar 54 Jahre.
Ah, 54.
Der Japaner Shizo Kanaguri, 1912 in Stockholm, der ist irgendwo mittendrin eingepennt, dann hat er nicht zu Ende gemacht und 54 Jahre später ist er für die letzten Kilometer nochmal zurückgekommen, um dann seinen Marathon zu finishen. Ja, ist so eine kleine Fun-Frage.
Ja, aber das kann ich ja dann jetzt auch noch machen, Marathon laufen.
Ja, bist du denn schon mal angefangen?
Also in 54 Jahren schaffe ich das auch.
Ja, gut. Wir haben ja bald auch was vor uns, solange du da nicht 54 Jahre für brauchst.
Also in 4 Stunden schaffst du es im Sommer auch.
4 Stunden schaffe ich, glaube ich, nicht.
Marathon?
4 Stunden
schaffe ich nicht. Das ist doch mal so die goldene Regel, ne? Als Amateur unter 4.
4 Stunden schaffe ich nicht. Keine Chance.
Nee, ich auch nicht. Außer wenn Jonas Deichmann unser Trainer wird. So, Frage 2. Der Däne Stig Steverinsen stellte den Weltrekord für die längste geschwommene Strecke unter Eis auf. Wie weit schwamm er unter Eis, ohne Luft zu holen?
Oh,
10 Meter, 80 Meter, 200 Meter oder 1,2 Kilometer?
Nee.
Schwimmen unter
80
Eis.
Meter. Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen über eine Frau, die unter Eis geschwommen ist. Unfassbar. Auch wie man sich dort wieder vorbereiten muss, auch extrem. 10 Meter ist definitiv zu kurz. 80, ich glaube, es sind 80 Meter.
Mit oder ohne Jonas Deichmann als Joker? Dann hättest du ihn noch für die dritte Frage.
Nee, was war das dritte?
200 Meter.
Vergiss es. Oder? Nee, weil du beim Eis, du musst viel schneller atmen. Nee, 80 Meter.
Ist richtig.
Ja.
Gut. Auch gut hergeleitet. Und jetzt die alles entscheidende Frage Nummer 3. Wenn du die richtig hast, Felix, dann weißt du, dass Endemol endlich anrufen kann. Frage 3. Die Strecke vom Nordkap bis nach Kapstadt beträgt ca. 18.000 Kilometer. Der Rekordhalter ist sie mit dem Fahrrad gefahren und war 30 Tage schneller als sein Vorgänger. Wie lange hat er gebraucht? Wir reden von der Strecke Nordkap bis nach Kapstadt, 18.000 Kilometer, und er war schneller als sein Vorgänger um 30 Tage. Hat er 35 Tage gebraucht? 72 Tage, 150 Tage oder 365 Tage?
Ja, da frage ich jetzt nicht Jonas.
Genau, also da hast du genau den richtigen Joker gefragt. Das kann ich dir nämlich exakt sagen. Das waren 72 Tage waren das.
Warum kannst du das exakt sagen, Jonas?
Naja, das bin ich. Und 2019 vom Nordkap nach Kapstadt, mein bisher größtes Radabenteuer war, da habe ich auch die Lebensmittelvergiftung gehabt, von der ich vorhin geredet habe.
Ja, du hast trotzdem mal den anderen um 30 Tage weggeschrubbt.
Genau, ich war eigentlich auf ein bisschen schnellerem Kurs, aber habe dann seit von Ägypten bis nach Äthiopien ist so ziemlich alles schief gegangen. Erst habe ich Lebensmittelvergiftung gehabt, habe dann eine Nacht in einer ägyptischen Gefängniszelle verbracht. War ich nicht mein Fehler?
Halt. Warum warst du in einer ägyptischen Gefängniszelle? Hast du irgendwo deine Notdurft abgelassen und bist dann eingesperrt worden, weil es nicht mehr ging, oder?
Also damit hat es nichts zu tun, sondern die Ägypter haben in der Sahara immer Polizeiposten und Militärposten, also so alle 20 Kilometer. Und die wollten mich nicht weiterfahren lassen. Und die haben da so, wenn der Kommandant nicht da ist, trifft keiner eine Entscheidung. Und da habe ich da lange verhandelt, dass ich jetzt weiterfahren möchte. Und die haben gesagt, nee, es geht nicht, wir fahren nicht mit dem Auto ins nächste Hotel. Dann habe ich gesagt, na, ich mache ja den Rekord, ich kann doch jetzt nicht Auto fahren. Und wollte dann vor der Gefängnispost übernachten, das war ihnen zu gefährlich. Und dann haben wir uns am Ende darauf geeinigt, dass ich die Nacht in der Zelle verbringe und dann am nächsten Tag aber weiterradeln darf.
Und du warst heilfroh, dass du ein Bett hattest, wo du schlafen konntest?
Also ein Bett gab es da nicht, sondern einfach einen Boden. Und vor der Gefängniszellentür der Radiotransmitter mit seinem metallischen Kratzen. Also es war jetzt nicht die tollste Nacht meines Lebens, aber hat geklappt.
Aber eine Geschichte, die in Erinnerung bleibt und von der du noch ganz lange erzählen wirst. Und lieber Jonas, genau das wünschen wir dir, glaube ich, auch für dein Abenteuer, dass du viele Geschichten erleben wirst, von denen du ganz lange zehren kannst. Ganz viel Glück dabei. Vielen Dank für wahnsinnig spannende Einblicke, ehrlich gesagt. Ich versuche da schon auch ein Stück weit was für mich mitzunehmen. Und ich bin jetzt auch, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen motiviert,
geil,
jetzt Sport zu machen, muss ich sagen. Ich bin motiviert.
Da anzufangen.
Ich bin motiviert.
Jonas, ich bedanke mich auch. Meine letzte Frage an dich mit der Bitte um eine kurze Beantwortung, weil wir hier schon man würde sagen, in der Extremsportszene einen extrem langen Podcast gemacht haben. Mach doch mal nächstes Jahr was wirklich Krasses. Dieses Jahr ist, 120 Ironman ist schon gut, aber mach doch mal nächstes Jahr sowas richtig Geiles. Hast du einen Traum? Gibt's was, wo du sagst, das würde dich interessieren, ob das möglich ist? Ist gemein, ne? Vor so einer ganz großen nächsten Aufgabe.
Also ich habe tatsächlich eine Bucketlist mit Projekten, die ich in der Zukunft noch machen möchte. Ja. Die ist, genau, das ist noch nicht in irgendeiner Reihenfolge. Ich habe meine Vorstellungen, was ich auch machen möchte. Da sind noch viele verrückte Ideen dabei, nicht nur Leistungsprojekte, sondern auch Abenteuer. Ist aber noch streng geheim.
Ja, teasen kann er auch. In dem Sinne, dann habe ich jetzt noch für alle Podcast-Liebhaber, die einfach nicht genug davon bekommen können, eine kleine Podcast-Empfehlung, und zwar Ball You Need Is Love aus Liebe zum Fußball. Podcast, den ich euch ganz, ganz herzlich ans Herz legen möchte, und Felix auch. Starke Gäste, authentische Gespräche und viel Leidenschaft. Darum geht es nämlich in diesem Podcast. Ball You Need Is Love. Da trifft Moderator Arndt Zeigler wöchentlich fußballbegeisterte Prominente zum persönlichen Talk über die Liebe zum Fußball. Klopp war da, und so weiter und so fort. Hört mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt, und vor allem natürlich in der ARD Audiothek. Da gibt es auch Pizza und Pommes, da gibt es auch diese Folge mit Jonas Deichmann, und wir sagen danke. All you need is love.
Ciao.
Ciao.
Pizza und Pommes. der BR24 Sportpodcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.